Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Bibelstunde, heiße Sie ganz herzlich willkommen und ich stelle mich einfach am Anfang kurz vor. Mein Name ist Schwester Regine Mohr und ich komme aus dem Nachbarflecken. Und damit Sie jetzt nicht nebenher googeln müssen, was Nachbarflecken heißt, also aus dem Nachbarort. Also gebürtig aus Däufringen, aber schon viele Jahre hier in Aidlingen in der Schwesternschaft. Und ich habe viele Jahre im Religionsunterricht Kindern das Wort Gottes weitergegeben. Jetzt bin ich schon seit ein paar Jahren in der Verwaltung und gehöre zum Leitungsteam im Mutterhaus. Und ich würde gerne am Anfang mit Ihnen zwei Choräle singen. Eigentlich singe ich immer gern alle Strophen, aber eins dieser Lieder hat 18 Strophen. Und habe gedacht, das ist doch ein bisschen viel. Also wir singen eine Auswahl an Strophen und vielleicht singen Sie ja mal daheim alle 18. Also zwei Lieder nacheinander, Sie sehen sie auf der Folie und können mitlesen. Und mit diesem Gott, der uns so reich beschenkt, sprechen wir jetzt. Vater im Himmel, danke, dass du da bist, mitten unter uns. Und danke, dass wir dein Wort haben, dass du durch dein Wort zu uns redest. Und wir bitten dich darum, dass du es jetzt tust in dieser Nachmittagsstunde. Segne du Reden und Hören. Amen. Ich will Ihnen von Eddie erzählen. Eddie wurde 83 Jahre alt. Er kam durch einen Arbeitsunfall ums Leben. Und es scheint das tragische Ende eines unbedeutenden Daseins. Eddie hatte davon geträumt, dass er mal was Großes erreicht. Aber er war Wartungsmechaniker in einem Vergnügungspark. Immer hat er gedacht, eines Tages komme ich hier mal noch weg und werde studieren, werde die Welt bereisen. Aber durch eine Kriegsverletzung und den frühen Tod seines Vaters war er quasi gezwungen, die Arbeitsstelle seines Vaters zu übernehmen, und er brachte das Opfer und übernahm die Aufgaben seines Vaters, obwohl er eben von Größerem geträumt hatte. Er söhnte sich mit seiner Lebensführung nie aus und er glorifizierte einfach seine Was-wäre-wenn-Träume, wenn es doch anders gekommen wäre. Und er hat sich zeitlebens geärgert und grämte sich über all das, was er verloren hatte. Er wurde unzufrieden und er wurde bitter. Er verurteilte den, der ihn im Krieg angeschossen hatte. Er verurteilte seinen Vater. Er verurteilte die Umstände. Er gab auf. Er gab sich selber auf, seine Träume und seine Hoffnung. Und er verlor dadurch Freude und Frieden. Und das, obwohl er eine tolle Frau hatte, die nirgends anders sein wollte und obwohl er seine Frau liebte. Im Himmel dann begegnet dem Eddie 5 Personen. Und diese 5 Personen erzählen ihm Dinge aus seinem eigenen Leben und offenbaren ihm damit Zusammenhänge, die ihm verborgen waren. Und die ihm plötzlich aufzeigen, dass sein Leben doch nicht ohne Sinn war, dass es nur scheinbar bedeutungslos war. So erfährt er Eddie zum Beispiel, dass er im Krieg von seinem eigenen Captain angeschossen wurde. Und zwar aus Absicht, mit Absicht. Und damit hat dieser Captain ihm das Leben gerettet. Und dieser Captain ist in diesem Krieg ums Leben gekommen. Er hat stellvertretend für seine Kameraden sein eigenes Leben gelassen. Und dieser Captain sagt im Himmel zu ihm, wir alle bringen Opfer, aber du hast dich über deins geärgert und immer nur daran gedacht, was du verloren hast. Du hast nicht kapiert, dass Opfer Teil unseres Lebens sind. Und dann begegnet Eddie seinem Vater und erfährt auch hier Zusammenhänge, die er bisher nicht kannte. Und er sagt schließlich, alles ist anders, als ich dachte. Und er begreift, dass der Hass, den er gegenüber seinem Vater gepflegt hat, dass dieser Hass ihn selber vergiftet hat. Der Hass, mit dem er seinen Vater strafen wollte, der hat letztlich ihn selber kaputt gemacht. Der Eddie ist eine fiktive Person, erfunden. Ein Buchautor hat diese Geschichte erzählt. Aber ich habe so gedacht, diese ganze Geschichte ist eigentlich eine Einladung zum Gottvertrauen. Eine Einladung zu einer positiven Lebenseinstellung. Eine Einladung, die Opferrolle zu verlassen. Eine Einladung, nicht bitter zu werden. Auch dann nicht, wenn man im Hier und Heute eben noch nicht die Zusammenhänge sieht. Eddies Geschichte ist erfunden. Aber dann las ich die Ultra-Kurzbiografie von Fanny Crosby, die hat gelebt von 1820 bis 1900 irgendwas. Und diese Fanny Crosby ist im Alter, also als Baby schon erblindet, und zwar aufgrund einer falschen Behandlung bei einem Infekt. Ihr Vater ist gestorben, als sie ein Jahr alt war, und dieses Mädchen ist herangewachsen und war trotzdem ein fröhliches Kind, ganz anders als der Eddie. Sie hatte beschlossen, ich will mit diesem Leben zufrieden sein. Und genau das hat sie ausgestrahlt. Und dann erlebe ich gerade Magdalene. Das ist eine, die mit mir in der Bibelschule war, vor vielen, vielen Jahren. Und Magdalene, die hat vor einigen Wochen, ja, sind es schon fast Monate, die Diagnose Krebs bekommen. Und jetzt hat sie wöchentlich Chemotherapie und sie schreibt regelmäßig Gebetsmails. Und in diesen Mails erzählt sie von ihrem Ergehen und bittet um Gebetsunterstützung. Und ich staune jedes Mal, wie viel Freude und wie viel Frieden aus diesen Mails mir da entgegenkommt. Und dass sie trotz allem, trotz Schwachheit, trotz Nebenwirkungen, eine positive Grundeinstellung hat. Und da fragt man sich doch, woher kommt sowas? Also diese Beispiele zeigen, dass nicht körperliche Fitness, nicht Gesundheit, nicht Reichtum oder Armut, nicht optimale Lebensumstände darüber entscheiden, ob jemand eine positive Grundeinstellung hat. Manche nicken. Aber wovon hängt es dann ab? Wie kann ich denn Einfluss drauf nehmen auf eine positive Grundeinstellung? Wie gewinne ich die? Wie behalte ich sie? Vielleicht haben Sie spontan irgendeinen Gedanken, eine Antwort. Wie kann ich eine positive Grundeinstellung kriegen? Die richtige Brille. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Glaube an Gott. Die Beziehung zu Jesus. Dankbar sein. Einverstanden sein. Jetzt haben wir schon manche Dinge gesammelt. Ich habe so gedacht, na, wenn man jetzt die Apothekenumschau lesen würde, dann würde man wahrscheinlich lesen von gesunder Ernährung, ausreichend Schlaf und eine gute Work-Life-Balance. Also so Sachen, alles auch gut und wichtig. Ich merke auch, wenn ich zu wenig geschlafen habe, na dann regt mich alles viel schneller auf und so. Und was man aber in letzter Zeit ganz oft liest, oder zumindest begegnet mir es oft, ist die Dankbarkeit. Und das ist das, was mich selber immer wieder neu beschäftigt. Und darum soll es heute gehen, um die Dankbarkeit. Um Farben der Dankbarkeit. In der Bibel lesen wir viel übers Danken, zum Beispiel im Psalm 103. Und seit einem Jahr begleitet mich der Psalm 103. Ich war vor einem Jahr auf einer Schwesternfreizeit, also wir gehen auch manchmal zusammen in Urlaub. Und da hat man, das Zimmer sucht man sich nicht selber aus, sondern mir wurde das Zimmer 103 zugeteilt. Und am nächsten Tag war Gottesdienst und da war Psalm 103 dran. Dann habe ich gedacht, 103, jetzt lese ich den Psalm 103 einfach jeden Tag. Und das habe ich angefangen und diesen Psalm durch das tägliche Lesen auswendig gelernt. Also wenn man es abends liest, lernt man es noch schneller wie tagsüber. Aber auf jeden Fall den kann ich in der Zwischenzeit auswendig. Und auf diesen Psalm möchte ich heute Mittag eingehen, auf manche Stellen aus diesem Psalm, weil ich nämlich gemerkt habe, dass dieser Psalm hilft zu einer positiven Grundeinstellung. Und anhand dieses Psalmes möchte ich einfach ein paar Farben der Dankbarkeit aufzeigen, die mir wichtig geworden sind. Aber zunächst möchte ich gern den Psalm mit Ihnen gemeinsam lesen. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, ich bin für ganze Sachen, also der ganze Psalm steht hier drauf und wir lesen auch den ganzen Psalm. Einfach jeder fröhlich mitlesen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke, an allen Seiten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Das hat was, laut lesen, gell? Lobe den Herrn, meine Seele. Der David redet vor Gottes Angesicht mit sich selber. Lobe den Herrn, meine Seele, sagt er zu sich selber. Ich will den Herrn, meinen Gott, loben. Alles in mir soll seinen Namen preisen. Keine Ahnung, in welcher Verfassung der David gerade war, als er diese Worte gesprochen hat. Ob er tatsächlich gerade gut drauf war oder ob er trotz schwieriger Umstände, trotz seiner Sorgen, die er durchaus hatte, zu sich selber sagte, ich will den Herrn loben. In den Psalmen finden wir ganz oft, dass die Psalmbeter in großen Nöten und Schwierigkeiten, in Sackgassen, ihre Nöte Gott sagen und dann kommt da plötzlich im Psalm so ein Wechsel, dass sie anfangen, Gott zu loben. Plötzlich heißt es da, ich will dennoch Gott vertrauen. Ich will dennoch Gott loben. Ich will nicht bei dem stehen bleiben, was schwierig ist, sondern ich will mich auf Gottes Güte besinnen und an all seine Wohltaten erinnern und Gott danken und damit aufsehen auf ihn. David fasst den Entschluss, Gott zu loben. Und wer anfängt, Gott zu loben, dessen Blick wird geweitet. Der tut sich selber damit was ganz Gutes. Und obwohl ich das weiß und obwohl ich das schon oft erlebt habe, fange ich nicht automatisch an, Gott zu loben. Leider. Es braucht immer wieder diesen Entschluss. Ich will Gott loben und alles, was in mir ist, meine Gedanken, meine Absichten, meine Sorgen auf ihn ausrichten. Ich brauche immer wieder diesen Entschluss. Unseren Gott loben, das ist für mich die erste Farbe der Dankbarkeit. Und weil es beim Lob Gottes um Gott selber geht und um sein Wesen, habe ich dafür die Farbe Gelb gewählt. Sich daran zu erinnern, wer Gott ist und wie er ist, das kann uns helfen, eine positive Grundeinstellung zu behalten oder zu gewinnen. Wir sind nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert, keinem Zufall. Gott hat Wege, Gott hat Pläne, so steht es in Psalm 103. Wir sind in der Hand des Allmächtigen, des allgegenwärtigen Gottes. Er herrscht über alles, steht auch im Psalm 103. Wir sind in der Hand des guten Hirten, der uns liebt, der für uns sorgt. Und gut, wenn aus diesem Selbstgespräch, ich will den Herrn loben, oder der Aufforderung an andere, lob doch mal, das eigene Gotteslob wird. Das Gotteslob des David weitet sich vom persönlichen Gotteslob, das in den ersten Strophen oder in den ersten Versen kommt, Vers 1 bis 5, über das nationale Lob in Vers 6 bis 18 zum universalen Gotteslob in Vers 20 bis 22. Da werden auch die Engel, alle Geschöpfe aufgefordert, Gott zu loben. Gott loben. Zum einen werden wir in der Bibel also immer wieder dazu aufgefordert, dass wir genau das tun sollen. Und zum anderen ist es das, was uns selber gut tut. Weil wir beim Gotteslob wegsehen von uns selber auf den, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und der in seiner Liebe unendlich viel Gutes tut. Und diese Aufrichtung auf Gott kann uns neue Kraft, kann uns neue Energie und Frieden geben. Also Gottes Wort hilft uns, Gott zu loben. So zum Beispiel Psalm 103. Und was hier alles aufgezählt wird über Gottes Wesen, das kann in unser eigenes Gotteslob einfließen. Ich habe mir in diesem Psalm die verschiedenen Eigenschaften unterstrichen, die da über Gott vorkommen. Also er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist geduldig, er ist vergebungsbereit, er ist väterlich, er ist erhaben über alles. All das kommt im Psalm 103 vor. Gottes Wort hilft uns, Gott zu loben. Zeit mit Gott zu verbringen, mit seinem Wort zu verbringen, hilft uns und führt zum Lob Gottes. Erst neulich erlebte ich, dass eine Schwester mir was erzählte, was mir im Blick auf die Zukunft Angst gemacht hat, was mich runterziehen wollte. Und da kam mir in den Sinn, was ich am Morgen in der Bibel gelesen hatte. Epheser 6, da stand, haltet fest am Vertrauen, das euch wie ein mächtiger Schild ganz und gar deckt und mit dem ihr all die feurigen Pfeile des bösen Widersachers auszulöschen vermögt. Und als ich mich daran erinnert habe, und diese Verse nochmal gelesen habe, dann habe ich erlebt, dass ein Friede eingezogen ist, obwohl sich die Situation nicht verändert hat. Und es hat mir einfach geholfen, mich daran zu erinnern, dass der Allmächtige da ist und dass die Zukunft in seiner Hand liegt und dass ich ihm vertrauen kann. Gottes Wort hilft uns, Gott zu loben. Und dann erlebe ich auch das gemeinsame Gotteslob als Hilfe. Also im Schwesternkreis treffen wir uns ja immer wieder zum Beten und da haben wir immer wieder auch Zeiten, in denen wir gemeinsam ganz bewusst Gott loben. Und das gemeinsame Gotteslob bereichert das eigene Gotteslob. Und das Dritte, Gott loben, dazu helfen uns auch Lieder. Und wir singen jetzt gemeinsam ein Loblied. Lobe den Herrn, meine Seele. Gott loben. Das ist die erste Farbe der Dankbarkeit, gelb. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist die zweite Farbe. Und da habe ich rot gewählt. Denn Gott beschenkt uns in seiner Liebe mit ganz vielem. Liebe, rot. Es geht um konkrete Wohltaten. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Diese Wohltaten Gottes umfassen unseren Körper, unseren Geist, unsere Seele. Also unseren inneren Menschen, aber auch den äußeren. Und David sieht die Fülle des Guten, was Gott ihm schenkt und was er dem Volk Israel schenkt, und drückt es mit verschiedenen Verben aus, die im Psalm vorkommen. Da steht zum Beispiel, Gott vergibt, er heilt, er erlöst, er erkrönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit, er verjüngt uns, er liebt uns, so steht es in der modernen Übersetzung. Er freut uns, er erbarmt sich über uns, er handelt nicht mit uns nach unserer Sünde. Also ganz viele Wohltaten Gottes, für die David Gott dankt. Und gleichzeitig macht sich David aber auch bewusst, dass da, wo Gott am Werk ist, dass da trotzdem nicht alles nur immer heiter Freude ist und ständig ungetrübter Lebensgenuss. Er bestreitet nicht die Not der Vergänglichkeit. Gott gedenkt daran, dass wir Staub sind, heißt es im Psalm. Die Vergänglichkeit, das Bruchstückhafte in unserem Leben, das gehört auch für uns Christen dazu. Heute hören wir immer wieder von der digitalen Demenz, von der zunehmenden Vergesslichkeit durch die Flut und Fülle an Informationen, die täglich durch Mails und Nachrichten an uns herankommen. Also wir erfahren ja, was in der ganzen Welt los ist, was man früher gar nicht so gewusst hat. Und wer WhatsApp hat, ich gehöre noch nicht dazu, der kriegt also, was weiß ich, wie viele Nachrichten am Tag. Und da ist mir auch ständig beschäftigt, da irgendwie auch drauf zu antworten und zu reagieren. Also kein Wunder, dass die Vergesslichkeit irgendwie zunimmt, weil unser Speicherplatz irgendwie, die Festplatte ist da irgendwie auch mal voll. Wir können uns manche Dinge einfach nicht mehr so gut merken. Aber erstaunlicherweise funktioniert unser Gedächtnis für manche Dinge wunderbar. Also das schnippische Wort einer Mitschwester zum Beispiel oder der versäumte Gruß oder die ungerechte Behandlung, die haften oft wie eine Klette. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gemacht haben, also als Kinder. Wir haben mit den Kletten immer gespielt. Die haben an den Kleidern toll gehalten und man konnte irgendwelche Figuren draus bauen. Ohne Klebstoff, ohne alles, das funktioniert wunderbar. Und wir haben hier auch welche. Also das hält. Also Kletten halten. Und so ist es oft mit irgendwelchen negativen Dingen, die wir erlebt haben oder Sätze, die uns irgendjemand gesagt hat, die haften wie so eine Klette. Und ich habe so gedacht, möge Jesus es uns schenken, dass wir solche Kletten erkennen in unserem Denken und dass wir diese Kletten immer wieder abgeben und loslassen, damit sie ihre Macht über uns verlieren. Und ich habe gedacht, wie viele dieser Kletten haben dieses große Potenzial, Ehen zu zerstören, Familien auseinanderzutreiben, Gemeinden und Gemeinschaften zu belasten und zu zerstören. Wir müssen diese Kletten nicht totschweigen und in uns reinfressen. Wir kennen den Löser, den Erlöser, der uns befreien will. Er sagt, kommt doch her zu mir mit dem, was euch belastet und beschwert. Ich will euch erquicken. Ich will euch erlösen. Der Hans Lubkoll gibt den Rat, wir machen immer wieder den Fehler, dass wir mit unseren Gedanken viel zu intensiv bei uns selber und bei den Menschen sind, die über uns urteilen oder uns verletzen. Gehen die Gedanken auf dem Umweg über Christus zum eigenen Ich und zum anderen, sieht man sich und den anderen anders. Die Geborgenheit wächst, die Ängste werden kleiner. Die Urteile anderer Menschen über mich verlieren mehr und mehr an Gewicht. Was wäre das, wenn wir unser Gedächtnis immer wieder entlasten würden und all den Müll, all das, was uns zerstören will, aus dem Gedächtnis rauskicken würden. Schwierig, aber wir dürfen es Jesus sagen, immer wieder. Und was wäre das, wenn wir unser Gedächtnis trainieren würden, dass es sich an all das Gute erinnert, an all das, was wir durch Gott und Menschen Gutes erfahren. Und heute am Erntedankfest werden wir direkt dazu aufgefordert, zu danken für all das Gute, was Gott uns schenkt. Und es beginnt jetzt auch das Jahr der Dankbarkeit, eine Aktion, die christliche Werke, Organisationen, Gemeinden, aber auch Firmen ins Leben gerufen haben und die ein ganzes Jahr dauern soll, ein Jahr der Dankbarkeit. Im Schwesternkreis hier im Mutterhaus haben wir mit dem Danken schon angefangen vor ein paar Wochen. Also manche denken, ja, wir Schwestern, wir wären so ein bisschen heiliger als andere und ein bisschen frömmer und schweben so ein bisschen über dem Boden. Aber unter uns kommen all die Dinge auch vor, die man sonst auch so mitkriegt. Und nachdem ich mal wieder ziemlich belastet war von all dem, was unter uns so vorkommt, von unserem gegenseitigen Beurteilen und Verurteilen und Vergleichen, also ich rede jetzt so aus dem Nähkästle, aus unserer Schwesternschaft, da habe ich plötzlich gedacht, was wäre das, wenn ich jetzt einfach anfangen würde zu danken? Und zwar für meine Schwestern danken. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich ein kleines Dankexperiment. 2 Wochen lang schreibe ich jeden Tag 3 Gründe auf, wofür ich danken kann. Und das habe ich abends beim Beten, also im Schwesternkreis, erzählt. Und habe gesagt, vielleicht hat ja jemand Lust mitzumachen. Und ich habe so ein kleines Dankbüchle da extra hergestellt, also ganz einfach zusammengeklipst. Und habe gesagt, wer will, kriegt auch so Dankbüchle und dann danken wir gemeinsam. Weil es hilft ja, wenn man das nicht bloß sich alleine vornimmt, sondern wenn man weiß, ah, die anderen machen das auch und die fragen mich vielleicht auch, ob ich heute auch schon meine 3 Gründe aufgeschrieben habe. Also gut, wir haben aufgeschrieben und viele haben sich einladen lassen, das Experiment mitzumachen. Und eine Woche später habe ich dann gesagt, also ich würde gerne das Experiment noch ein bisschen erweitern. Jetzt nehmen wir noch dazu, dass wir nicht nur Gott danken, sondern dass wir auch einzelnen Schwestern danken, dass wir auch aufeinander zugehen und auch konkret einander danken. Und das ist die 3. Farbe der Dankbarkeit. Da habe ich grün gewählt, die Komplementärfarbe zu rot, die Ergänzungsfarbe. Also der Dank auch anderen Menschen gegenüber, dass wir den Dank auch anderen Menschen gegenüber ausdrücken. In der Zwischenzeit sind also 4 Wochen vergangen und ich schreibe immer noch. Und ich merke, das tut mir gut. Ich muss in der Zwischenzeit ein bisschen länger überlegen, aber das schadet ja nicht. Jeden Tag 3 Gründe, also nicht immer die 3 gleiche, gell? Sondern immer andere. Und ich merke, es tut mir gut. Und ich merke, dass da kommt Freude auf. Und vielleicht haben Sie ja Lust, das auch auszuprobieren. Sie müssen jetzt nicht für uns danken, sondern Sie können ja für Ihren Ehepartner danken oder für Ihre Kinder oder für Ihre Arbeitskollegen oder sich irgendein anderes Gebiet raussuchen und 3 Gründe jeden Tag aufschreiben. Und am 10. September kam eine Anregung in Zeit mit Gott, die fand ich auch klasse. Da stand, mach mal einen Spaziergang durch dein Haus, durch deine Wohnung, dein Zimmer und schau dich um. Mach mal einen Spaziergang durch Gottes Schöpfung. Wir können staunen über das riesige, unfassbare Universum bis hin zur Schönheit einer kleinen Blume. Die ganze Schöpfung hat den Auftrag, Gott zu loben. Psalm 103 kommt es ja vor. Mach mal einen Spaziergang durch dein Leben, deine biologische und deine geistliche Familie. Ob es hier nicht auch reichlich Gutes gibt, wofür du danken kannst? Mach mal einen Spaziergang durch deine Gemeinde. Wir sehen so schnell Probleme, beißen uns in Verletzungen fest, nehmen übel, kultivieren Abneigungen. Sollten wir nicht mit einem umfassenden Dankprogramm beginnen? Soweit Zeit mit Gott. Nachdem ich es gelesen habe, habe ich gedacht, gut, das mache ich jetzt gleich. Dann habe ich gedacht, wo fange ich jetzt an? Also wir haben ja hier ein bisschen größeres Haus. Welchen Raum nehme ich jetzt? Dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich ins Schwesternwohnzimmer. Und Sie kennen das ja nicht von innen, aber ich erzähle jetzt mal, was da so alles drin ist. Also ich habe angefangen an der Tür, dann habe ich zu Gott gesagt, danke. Danke, dass wir viele offene Türen haben, dein Wort weiterzusagen. Neben der Tür hängt die Pinnwand. An der Pinnwand sind alle möglichen Informationen, zum Beispiel auch, wann bei uns Hauskreis ist und Gebetskreis und so weiter. Dann habe ich Gott gedankt, dass wir miteinander und füreinander beten können. Daneben steht das Klavier. Dann habe ich Gott gedankt für viele schöne Lieder, die in unserer Schwesternschaft entstanden sind. Dafür, dass wir Schwestern haben, die Klavier spielen können, andere mitreisen. Daneben hängt die Weltkarte. Ich habe Gott gedankt dafür, dass wir Schwestern haben, die im Ausland sind, dass wir ehemalige Bibelschülerinnen haben, die auf dem Missionsfeld sind, dass wir Menschen haben, mit denen wir befreundet sind, die auf dem Missionsfeld sind, von denen wir hören. Daneben ist der Lautsprecher. Ich habe Gott gedankt für die Technik. Also ich kann jetzt gerade weitermachen. Auch die Spiele habe ich gedacht. Klasse, wir haben Spiele im Schwesternwohnzimmer. Wir spielen auch ab und zu miteinander. Ich habe Gott dafür gedankt. Und da ist auch das Spiel Deutschlandreise. Wir dürfen Urlaub machen. Wir sehen was von Deutschland. Also manche auch vom Ausland. Und habe Gott dafür gedankt, dass wir Urlaub machen können. Also ich wollte in diesem Schwesternwohnzimmer nur anfangen. Aber ich habe eine halbe Stunde dazu gebracht. Und da unser Haus groß ist, habe ich also noch viele Räume. Aber vielleicht haben Sie auch Lust gekriegt, mal durch Ihr Zuhause zu gehen, mal einen Raum nach dem anderen durchzugehen und einen Dankspaziergang durch Ihr Zuhause zu machen. Und da finden Sie 10.000 Gründe. Das nächste Lied. Wollen, dürfen Sie es gern machen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Magdalene, meine Mitschülerin aus der Bibelschule, von der ich eingangs erzählt habe, die übt sich genau darin. Sie dankt jeden Tag und findet viele Gründe zur Dankbarkeit, trotz Krebs. Und es tut ihr selber gut und sie wird vielen Mitpatienten dadurch zum Segen. Paulus sagt, seid dankbar in allen Dingen. Das muss man wohl in Verbindung mit dem Römerwort sehen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ein Wort, das im falschen Moment ausgesprochen wie eine Keule wirken kann. Ein Wort, das einem aber immer wieder auch helfen kann, neu zu vertrauen. Jemand hat es mal so kurz zusammengefasst, alles dient dem Guten. Und das ist was, was mir immer wieder ins Gedächtnis kommt und was mir immer wieder mal hilft. Alles dient dem Guten, auch dann, wenn ich das hier und jetzt noch nicht erkennen kann. Aber Gott ist vertrauenswürdig. Vom Himmel her sieht manches anders aus. So sehen wir es an Eddies Leben. Vom Himmel her sieht manches anders aus. Und von da aus, vom Himmel her, wird unser Leben gelenkt. Alles, was hier in der sichtbaren Welt geschieht, wird von der unsichtbaren gelenkt. In der Bibel gibt es diese Erzählung im Johannes-Evangelium, Johannes 9,3, da wird von dem Blindgeborenen erzählt. Und auf die Frage nach der Ursache für diesen angeborenen Defekt, da sagt Jesus, weder er ist schuld, noch seine Eltern. Er ist blind, weil an ihm die Macht Gottes sichtbar werden soll. Krass, einer muss jahrelang blind sein, damit irgendwann die Macht Gottes durch das Wunder seiner Heilung sichtbar wird. Und der Blinde, der muss das aushalten. Vielleicht fällt Ihnen was ganz anderes ein, was Sie gerade beschäftigt, was Ihnen gerade persönlich vielleicht Not macht. In Zeit mit Gott stand mal, manche Krankheit hatte eine Aufgabe am Kranken oder an seiner Umgebung zu erfüllen. Wenn wir die Dinge nur immer wieder aus Gottes Hand nehmen könnten, und theoretisch wissen wir es ja auch und ist uns das klar, aber im Alltag, da geht einem das oft verloren. Wir beten zum Beispiel schon lange um eine Lösung für den Michelsberg, wissen viele von Ihnen. Und wie viele Interessenten gab es schon? Wie viele Gespräche habe ich schon geführt? Und es war zeitaufwendig. Und wie vieles ist immer wieder geplatzt, was hoffnungsvoll aussah. Und ich habe mich immer wieder zwischendurch gefragt, was will Gott mich dadurch lehren? Und habe immer wieder dieses Wort, dieses Lied gesungen, Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Gott schenkt nicht immer die schnellen Lösungen. Alles dient dem Guten, sage ich mir immer wieder. Gott weiß, warum er uns immer noch warten lässt. Es gibt auch dieses Unverständliche, was wir nicht begreifen. Und trotzdem danken, die Magdalene tut's. Und das ist für mich die vierte Farbe der Dankbarkeit, grau. Gott will, dass ich wachse, Gott will, dass ich reife, er will, dass ich ihm ähnlich werde. Und manche Widrigkeiten, manche Krisen, manche Schwachheiten und manche Schmerzen, die wir erfahren, die sind Wachstumsschmerzen des inneren Menschen. So drückt es der Geigenbauer Martin Schleske aus. Wachstumsschmerzen des inneren Menschen. Es wird viel davon abhängen, ob ich die Widrigkeiten so deute oder ob ich sie als Schikane sehe. Und es wird manches davon abhängen, dass ich akzeptiere, dass ich und mein Nächster nicht vollkommen sind, dass wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben. Ich bin nicht vollkommen, der andere ist auch nicht und muss es auch nicht sein. Gott gedenkt daran, dass wir Staub sind, so heißt es im Psalm 103. Er weiß, dass wir zerbrechlich sind. Er weiß, dass wir nicht perfekt sind und wir müssen es auch nicht sein. Und was wäre das, wenn wir es uns auch gegenseitig immer wieder zugestehen würden? Wachstum und Leben und eine positive Grundeinstellung gewinnen wir immer wieder oder können wir gewinnen, wenn wir den Boden bejahen, in den Gott uns gepflanzt hat. Wenn wir im Vertrauen auf Gott Ja sagen zu dem Platz, an den er uns gestellt hat oder zu dem Platz, in den er uns führen will, rufen will. Ja sagen zu Arbeitskollegen, die einen vielleicht nerven oder zu Umständen, die einen Kraft kosten. Manchmal reicht nur ein Wort, um alles zu verändern. Gott vertrauen. Ich habe das mal erlebt. Ich habe noch so ein berufsbegleitendes Studium gemacht und das waren jetzt nicht alles nur meine Spezialgebiete und so. Und am Anfang habe ich gedacht, naja, ob ich das hinkriege und habe mir viele, viele Sorgen gemacht. Und ein BWL-Professor, der hat es gemerkt, dass also nicht nur ich, meinen Kommilitonen ging es auch so, also dass wir uns also Sorgen machen. Und da das viele aus der Diakonie waren, hat er zu uns gesagt, obwohl da jetzt kein Pfarrer war, ja, wie ist das mit eurem Gottvertrauen? Okay, habe ich gedacht, gut. Gottvertrauen, das hat mir geholfen. Dass der uns darauf hingewiesen hat, Mensch, du musst es doch nicht alleine machen. Vertrau deinem Gott. Sorgen, Zweifel und Ungewissheit, die können quälend sein. Aber in der Bibel werden wir immer wieder aufgefordert, alle eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für euch. Es dankt sich nicht von selbst. Wir müssen es üben. Also, und das ist ein Training. Und Gott gibt uns immer wieder auch Hilfestellungen dazu. Also wir lesen ja in der Bibel davon, dass es Gedenktage gibt beim Volk Israel. Die sollen also jedes Jahr dran denken, wenn dieser Tag ist, also mit der Passanacht, jedes Jahr sollen sie dran denken. Das Abendmahl, da heißt, das tut zu meinem Gedächtnis. Also Gott gibt uns Gedenkhandlungen und Gedenktage und in der Bibel kommen auch Gedenksteine vor. Wir haben seit Juni auch einen Gedenkstein da draußen, den haben Sie schon gesehen, diesen Koloss da, der uns daran erinnern soll, dass wir gemeinsam am 20. Juni als Schwesternschaft was ausgemacht haben. Ein Gedenkstein kann einem helfen, um an das Danken zu denken. Die größte Wohltat, die David im Psalm 103 nennt, ist die Vergebung unserer Sünden. Gott löscht sie völlig aus, kommt im Psalm 103 vor. Und da sind drei Bilder drin. Da heißt es, Sofern der Morgen ist vom Abend, solch einen Abstand bringt Gott zwischen dem, was wir getan haben, was nicht in Ordnung war. Gott bringt durch die Vergebung so einen Abstand da rein. Morgen und Abend kommen nie zusammen. Sofern der Morgen ist vom Abend, so hoch der Himmel über der Erde ist und wie ein liebender Vater sich über seine Kinder erbarmt. Diese drei Bilder kommen im Psalm 103 vor. Und in der Bibel gibt es noch mehr. Also Gott vergibt gerne. Das ist die fünfte Farbe der Dankbarkeit. Da habe ich blau gewählt, weil blau an Wasser erinnert, an den Himmel, an Reinheit. Gott wäscht uns rein von aller Sünde. Vergebung erleben und anderen Vergebung gewähren, bewirkt, was gibt, positive Grundeinstellung. Vergebung annehmen und anderen gewähren, ist eine Quelle der Erneuerung. David, der selber ganz viel Schuld auf sich geladen hat, hat es erlebt, dass die Vergebung ihm geholfen hat. Er heilet alle deine Gebrechen, heißt im Psalm 103. Und ich habe gedacht, das erleben wir doch hier auf der Erde gar nicht. Aber in einem Kommentar habe ich dann gelesen, er heilet alle deine Gebrechen ist eine Umschreibung für die Vergebung. Und es kommt immer wieder mal vor, zeichenhaft, dass Gott auch hier auf der Erde Heilung schenkt, da wo man sich, wo es eigentlich unmöglich aussieht. Zeichenhaft kommt sie auf der Erde auch vor und im Himmel dann vollkommen. Anstatt uns unsere Missetaten vorzuhalten, macht Gott uns zu Königskindern. Und lasst uns doch als solche leben. Man könnte noch manche Gedanken aus dem Psalm aufgreifen. Ich will es dabei belassen. Wie können wir zu einer positiven Grundeinstellung kommen und sie auch behalten? Gott loben, gelb. Gott für seine Wohltaten danken, rot. Menschen danken, grün. Auch im Schweren am Danken bleiben und Sorgen abgeben, grau. Vergebung annehmen und gewähren, blau. Vielleicht helfen die Farben, sich das zu merken. Verändert euer Denken, sagt der Paulus. Und ohne Christus, ohne Jesus kriegt man das nicht hin. Er will aber unser Denken verändern. Er will uns helfen, auch zum Danken, zum Dennoch-Glauben. Und ja, wie kann man es trainieren, das Danken? Vielleicht war ja irgendein Impuls dabei, wo Sie sagen, das probiere ich aus zu Hause. Zum Beispiel Gott loben mit Hilfe von Bibelworten, mit Hilfe vom Psalm 103. Vielleicht lesen Sie ihn ja auch jetzt täglich. Oder ein kleines Danktagebuch anfangen. Oder einen Spaziergang durch die Wohnung machen, durch die Familie, durch Ihr Leben. Oder jemandem vergeben. Oder Sorgen abgeben. Vielleicht ist irgendwas dabei, wo Sie sagen, das nehme ich mit, das probiere ich aus. Und wenn es sowas gibt, dann sagen Sie es am besten auch noch jemand anderem. Weil dann ist man irgendwie noch ein bisschen mehr an seinen Vorsatz gebunden, wie wenn man es nur für sich selber sich überlegt. Ich lasse Ihnen jetzt ein paar Augenblicke der Stille, der Besinnung, des stillen Gebets. Und dann schließe ich mit einem hörbaren Gebet ab. Himmel, ich lobe dich, den Allmächtigen, der uns liebt, der sich liebevoll um jeden Einzelnen von uns kümmert, der uns begleitet hat bis hierher und der mit uns in die neue Woche geht. Danke, dass wir dich kennen und dass du weißt, was jeden von uns beschäftigt. Danke, dass wir Dinge immer wieder bei dir loslassen dürfen. Und dass du uns mit deinem Frieden erfüllen willst. Und hilf uns doch, dass wir immer wieder neu aufschauen zu dir und dass wir offene Augen dafür bekommen, wofür wir danken können, dir und unseren Mitmenschen. Amen. Jetzt habe ich noch ein paar Abkündigungen. Also malen und schreiben, das ist so ein bisschen mein Hobby. Und ich habe eine Karte gemacht, die dürfen Sie nachher mitnehmen. Draußen auf den Bistrotischen liegen die und da können Sie sich dran erinnern und vielleicht irgendwo aufstellen, dass Sie dran denken, dann danken bleiben. Und dann und manche freuen sich, wenn man auch sagt, wofür das Opfer ist, was man da am Ausgang einlegt. Also ich bin in der Verwaltung, ich habe es mit unseren Gebäuden zu tun und da gibt es manche Renovierungen, Brandschutzvorschriften und so. Also falls Sie was reinlegen wollen, dann ist es dafür bestimmt und wir danken ganz herzlich. Am 17. Oktober ist Frauenfrühstück. Da gibt es Flyer da drüben, also draußen liegen die, falls das jemand mitnehmen will, an jemand weitergeben will. Herzliche Einladung. Dann gibt es hier in Aidlingen ein Wochenende, das ist gedacht für Menschen in der dritten Lebensphase. Die dritte Lebensphase bewusst aktiv und engagiert als Mann und Frau gestalten und leben. Da haben wir nur noch zwei Flyer. Also wer da einen haben will, der holt sich's einfach da vorne ab oder spricht Schwester Liesel an, die vielleicht irgendwo ist. Dann liegen Idea-Hefte, die kann man sich kostenlos mitnehmen, auch auf. Und ich lade Sie herzlich ein zur nächsten Bibelstunde. Die wird der Ulrich Weinhold halten, der zu Christliche Fachkräfte International gehört. Und es hat am 1. Oktober ein neues Quartal für Zeit mit Gott angefangen. Also falls Sie eins mitnehmen wollen, gibt es draußen auch. Das war jetzt, glaube ich, alles. Und jetzt kommt noch das Beste, Gottes Segen. Der allmächtige Gott, der dich geschaffen hat, weil er wollte, dass es dich gibt, segne dich. Jesus Christus, der am Kreuz für dich gestorben ist und auferstanden ist, damit du durch seine Kraft neu werden und mit ihm leben kannst, segne dich. Der Heilige Geist, der dich umgestaltet und hilft, dass du zur Ehre Gottes leben kannst, segne dich. Amen. Gehen Sie unterm Segen Gottes in diese neue Woche.